Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Schön, dass ihr bei uns seid. Woche 5 ist hinter uns und die NFL gibt uns mal wieder alles, was wir brauchen, um so etwas wie einen Podcast zu generieren, um eine neue Episode zu machen. Nicht nur die Spiele, die natürlich auch viele Überraschungen mal wieder beinhaltet haben. Nein, auch die ganzen Geschichten drumherum in der NFL zeigen mal wieder, dass die NFL einfach sehr, sehr viel Gesprächsstoff bietet. Jetzt in dieser Woche, Jay Gruden wird gefeuert von seinem glamourösen Besitzer Dan Snyder in einem 5-Uhr-Meeting, warum auch immer in einem 5-Uhr-Meeting. Zeitgleich sagt sein Bruder John Gruden, dass er die beste Zeit seines Lebens hat, nachdem er den ersten Back-to-Back-Win in der Liga eingefahren hat, seit, ich glaube, 2008. Jetzt wird Jay Gruden in Washington ersetzt von Bill Callahan, dem vorherigen Offensive Line Coach. Interessant ist da, er hat beide jetzt damit ersetzt, denn er hat auch schon mal John Gruden ersetzt, als dieser nach Tampa ging bzw. gegangen wurde, hat er ihn in Oakland ersetzt. Und die beiden ungeschlagenen Teams, die jetzt noch nach Woche 5 in der Liga rumlaufen, sind die San Francisco 49ers nach ihrem Sieg gegen Cleveland und die New England Patriots. Beide, wie gesagt, ungeschlagen. Und wir erinnern uns gerne, welche Quarterbacks das sind. Jimmy Garoppolo bei den 49ers, ehemals als der vielleicht, ja, der übernehmen sollte, könnte für Tom Brady in New England, der Schatz von der Schatz von Bill Belichick und der Quarterback, der geholfen hat, dass diese beiden Teams, die beiden ungeschlagenen Teams in der Liga sind, war im Sonntagnachtspiel Jacoby Brissett, auch ehemaliger New England Quarterback. Also viele, viele interessante, schöne Stories, die sich momentan um die NFL-Woche ranken und darüber wollen wir natürlich sprechen. Das mache ich wie immer mit Christian. Ich grüße dich. Hi.
Hallo Felix. Auch interessant, dass ich das erste Mal, dass ich einen Sounddrop droppe, bevor ich überhaupt selber rede, aber ja.
Auch nicht schlecht. Die Woche 5, wie gesagt, viele Spiele, einige Überraschungen. Größte Überraschung wahrscheinlich das Spiel der Kansas City Chiefs bzw. der Indianapolis Colts bei den Kansas City Chiefs. Die erste Saisonniederlage, damit die erste, die erste Niederlage für Kansas City, damit nicht mehr ungeschlagen in der Liga. Und dann natürlich auch weitere Spiele, die schon so ein bisschen überraschend sind, über die wir sprechen wollen. Aber wir fangen vielleicht erstmal mit der momentan heißeren Debatte an, und zwar das Thema Washington. Wir haben gestern in unserem Petspot in der aktuellen Episode das Spiel der New England Patriots in Washington ausführlich besprochen und auch schon so ein bisschen natürlich auch auf die Entlassung von Jay Gruden geschaut. Können das jetzt nochmal machen, Christian? Die Entlassung war natürlich abzusehen. Im Grunde genommen, viele in Washington haben gesagt, das war eigentlich schon letzte Woche erwartet worden, dass Jay Gruden vor die Tür gesetzt wird. Er scheint relativ happy zu sein, also zumindest, ich möchte nicht sagen happy, aber zumindest scheint es ihn nicht großartig zu stören, dass er von seinem Besitzer in diesem 5-Uhr-Meeting morgens früh vor die Tür gesetzt wurde.
Ja, ich meine, wir haben ja gestern ausführlich über Washington geredet und dass wir eine tiefe, ich will jetzt nicht das schlimme V-Wort sagen, aber Desympathie gegenüber dem Besitzer des Teams, das sich in Washington D.C. beheimatet, fühlt hegen, Dan Snyder. Das ganze Franchise wirkt extrem dysfunktional, auch wenn man schon zurückdenkt an die Geschichte damals, wo Robert Griffin III quasi gewascht wurde von seiner Beinverletzung, eine Knieverletzung? Das ist schon wieder so lange her. Und dann quasi sich möglicherweise seinen Körper so zerschossen hat, dass er halt das Starting-Quarterback-Potenzial verloren hat damals. Extrem viele dysfunktionale Geschichten, die man aus Washington immer wieder hört und hört und hört. John Gruden, der jetzt auch keine wirkliche glorreiche Karriere in Washington hingelegt hat, der war jetzt Jay. Entschuldigung. Ja, es ist nicht so einfach mit zwei Nachnamen, die dann beide auch noch so ähnlich klingen mit dem Vornamen. Also, ja, zwei Winning Seasons, eine Playoff-Teilnahme, okay, das ist nicht wirklich, wirklich viel. Dazu muss aber auch gesagt sein, dass die Quarterback-Frage immer irgendwie ein Problem war mit Kirk Cousins, dann die ganze Geschichte, dass er über zwei Franchise-Tags quasi am an das Team gebunden wurde, aber das Front Office ihm keinen langfristigen Vertrag geben wollte, was dann dazu geführt hat, dass dass Cousins das meiste Leverage, also den längsten Hebel so ungefähr gefühlt ever in der Free Agency hatte, vielleicht zumindest in den letzten 5 Jahren. Davor wird es dann wahrscheinlich Peyton Manning gewesen sein und ihm dann einen voll garantierten Vertrag eingebracht hat am Ende. Ja, es ist ein Franchise, das ist irgendwie, keine Ahnung, also es ist
problematisch in vielen, vielen, auf vielen, vielen Ebenen. Du hast es angesprochen, dysfunktional auf jeden Fall, deswegen auch meine Vermutung, dass Jay Gruden nicht unbedingt super am Boden zerstört gewesen sein muss, nachdem er, wie gesagt, ja, entlassen wurde. Die Problematik ist natürlich einfach für Jay Gruden. Er hatte relativ zu Beginn seiner Karriere in Washington Erfolg. Er war ja im Grunde genommen das, was heute Kyle Shanahan, Sean McVay sind, eben dieser junge offensive-minded Coach, der eben frischen Wind reinbringt in so ein Team, frischen Wind auch generell in die Liga bringt, was das Offensive Play Calling angeht. Damit hatte er am Anfang ein bisschen Erfolg. Problem für ihn war einfach, und das ist wirklich fast unerreicht, die Verletzungsmisere in Washington. Du hast es gerade eben angesprochen, RG3 ist nur einer der Namen. Wir haben wirklich viele, viele großartige Spieler in Washington, die kaum ja, auf dem Platte sind, jetzt ganz aktuell, brandaktuell. Natürlich Alex Smith, natürlich, der sich im letzten Jahr das Knie so sehr verletzt hat, dass es überhaupt fraglich ist, ob er überhaupt nochmal Football spielen wird. Oder jemand wie Jordan Reed, wenn Jordan Reed wirklich dauerhaft auf dem Feld sein könnte, spielt er in einer Liga mit George Kittle, mit Travis Kelce, also gehört zu den besten Titans überhaupt, was seine Fähigkeiten angeht. Aber er hat im Grunde genommen nie wirklich mehrere Spiele aneinander reihen können. Und das hat sich extrem durchgezogen. Deswegen ist für Jay Gruden sehr unangenehm gewesen die letzten Jahre. Er hat immer damit so ein bisschen spaßeshalber gesagt, ja okay, ich glaube im letzten Jahr fing das an, als er gesagt hatte, auf die Frage, ob er denn nächste Woche noch Coach sei, ich guck mal morgen, ob meine Keycard oder meine Schlüssel noch funktionieren. Das hat er dann jetzt auch nach dem Sonntag, nach der Niederlage gegen New England gesagt. Er wurde dann ins Büro zitiert, da haben die Schlüssel noch funktioniert offensichtlich, 5 Uhr morgens, auch ich verstehe nicht warum, und wurde dann entlassen. Jetzt kannst du, was würdest du vorschlagen, Christian? Wo soll es für Washington hingehen? Viele haben jetzt berichtet, dass Dwayne Haskins, den sie in der ersten Runde gedraftet haben, dass es da in dem Draft War Room im Grunde genommen 2 Lager gab. Das eine hat gesagt, den wollen wir nicht. Das andere hat gesagt, den wollen wir. Offensichtlich das mit mehr Macht hat sich dann durchgesetzt und hat ihn gedraftet.
Ja, Dan Snyder, ne? Ihm wird nachgesagt, dass er quasi der Faktor hinter Haskins war.
Und jetzt sind sie auf dem besten Weg, sich im Grunde genommen mit Teams wie Miami, den Jets und Cincinnati um den First Overall Pick wieder zu streiten. Denn man kann nicht davon ausgehen, dass Callahan, der jetzt eben als Interim-Head-Coach da ja, reinspringt, irgendwie mehr Siege holen kann als eben die gerade genannten Teams.
Ja, also rein, wenn ich mir das jetzt von der Storyline-Building hier anschaue, nächste Woche gegen die Dolphins, der Toilet Bowl schlechthin, wenn du so möchtest, in Woche 5. 2 Teams, die mit keinem Sieg dastehen und 2 Teams, bei denen kaum jemand denkt, dass am Ende der Saison mehr als vielleicht 3 Siege insgesamt zwischen den beiden vielleicht aufgeteilt sind oder 5, ich weiß es nicht genau, bietet sich eigentlich ja perfekt an zu sagen, okay, komm, wir starten jetzt Haskins, wir haben einen machbaren Gegner vor der Brust, nehmen dann vielleicht auch so ein bisschen Elan mit, beziehungsweise Momentum mit in die kommende Saison, geben Haskins so ein bisschen, okay, so ein bisschen Sicherheit. Das ist halt so ein typisches NFL-Ding. Das ist so eine typische Geschichte, die passt perfekt da rein. Die wird wahrscheinlich auch der Grund dafür gewesen sein, warum Jay Gruden jetzt gefeuert wurde, um halt dieses Spiel noch mitzunehmen. Denn danach sieht das Schedule die nächsten 3 Wochen nicht wirklich einfach aus. Dann geht's dann nämlich gegen San Francisco, die Vikings und gegen Buffalo. Deswegen, ja, aber viel zu erwarten? Keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. Also das tut ja auch keiner.
Nee, das nicht. Aber die Frage ist, wie geht's im längerfristigen Bereich weiter? Also wird Dwayne Haskins der nächste Rosen, der im Grunde genommen in der ersten Runde gedraftet wird, vom Team dann aber wieder abgestoßen wird, weil ein neuer Head Coach kommt, der eben sagt, nee, ich möchte mit meinem Franchise Quarterback sozusagen neu starten, ähnlich wie es jetzt eben auch Kingsbury gemacht hat in Arizona.
Ja, es wäre natürlich interessant, ob sich dieser, ob dann aus diesem einmaligen singulären Ereignis, das sich in Arizona abgespielt hat beim Draft, ob daraus so eine Art Trend wird, dass Teams sagen, okay, Quarterback-Position ist so wichtig und sie ist so Hit or Miss, ob es jetzt in der ersten Runde ist oder nicht. Wir schrecken nicht davor zurück, quasi einen Draft-Pick an die Wand zu werfen und zu hoffen und dann aber im Zweifel auch ein Jahr später zu sagen, okay, nee, hat nicht funktioniert, lass uns nehmen, was wir noch kriegen können und wir versuchen es nochmal. Könnte natürlich auch ein Trend sein, denn ich meine, da haben wir oft drüber geredet, vielleicht haben wir etwas unterschiedliche Meinungen dazu, aber den einen Quarterback zu finden, ist verdammt schwierig. Und
absolut, ja. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was du überhaupt in der NFL als Aufgabe haben kannst. Du kannst alle anderen Positionen, ich will nicht sagen, leichter besetzen, aber es gibt keine Position.
Aber eigentlich schon.
Ja, aber eigentlich schon, genau. Es gibt eigentlich keine Position, die so schwer zu besetzen ist wie die des Quarterbacks. Von daher, ich meine, ja, der Name, der natürlich direkt wieder aufpoppt, auch schon seit dem letzten Jahr, ist Lincoln Riley, der momentan Oklahoma Head Coach ist. Das könnte im Grunde genommen so eine ähnliche Schiene werden wie Kingsbury, der dann eben auch mit ganz, ganz gewissen Vorstellungen, mit einer ganz, ganz gewissen Art, seine Offense laufen zu lassen, da reingeht und sagt, okay, bin ich nicht so für Haskins, obwohl der eigentlich, was seine College-Karriere angeht, extrem, extrem gut war, was die 50 Touchdowns etc. angeht. Also ich bin mal gespannt, was sie da machen werden, ob es vielleicht irgendein älterer Coach aus der, sozusagen Veteran aus der NFL wird. Nick Saban.
Ja, wer will da auch hin, ist ja auch die Frage. Ne?
Ja, das ist auch, Nick Saban, also, hat natürlich eine Vergangenheit mit Dan Snyder, der wurde jetzt genannt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der aus Alabama weggeht und nochmals in der NFL probiert. Ja. Und dann, ja, werden da auch immer wieder Leute genannt. Greg Williams, der würde natürlich passen von der Art her, würde das Team noch unglaublich viel sympathischer machen.
Ja.
Es gibt so ein paar Verbindungen, denn Snyder hat wohl ein paar Verbindungen, wenn auch nicht ganz so viele wie manch anderer Besitzer.
Ja. Eine Sache, die ich noch interessant finde, ist, dass die Geschichte so eine halbe Verschwörungstheorie, dass die Videos, die von Jay Gruden geleakt wurden, als er angeblich Marihuana geraucht haben soll, das ist meines Erachtens aber auch nicht wirklich ersichtlich aus dem Video, dass es sich wirklich um Marihuana gehandelt hat.
Also ich weiß nicht, über das Video kann man es kaum erraten, was es sein soll.
Aber dann die Vermutung, die dann nahegelegt wurde und die vielleicht auch gar nicht mehr so unplausibel finde, klingt, denn ich habe wirklich nur Schlechtes eigentlich von Dan Snyder bisher gehört. Ja. Dass das Video geleakt wurde, um die restlichen Garantien, die in Jay Gruden's Vertrag waren, quasi rauszustreichen, beziehungsweise Garantien sind es ja nicht. Es ist ja ein ganz normaler Arbeitsvertrag, der über Jahre abgeschlossen wird und der nicht eben einfach wie bei Spielern terminiert werden kann. Sprich, Dan Snyder möchte sich die Millionen sparen.
Aber
und
wie
hat
will
das
er
Video
das
quasi extra geleakt.
Wie will er das machen durch das Video?
Also ja, das wäre dann Conduct Detrimental quasi. Also das ist so ein bisschen wie Garantien streichen, weil du ein schlechtes Licht auf die Organisation geworfen hast.
Ja, aber das Video allein, also das wird ja vor keinem Schiedsgericht oder so standhalten, weil im Video sieht man Jay Gruden, wie er abends draußen unterwegs ist, was trinkt und raucht. Aber
wer weiß, ich bin gespannt, ob er es versuchen wird. Also das wird mich nicht wundern.
Wäre schon haarsträubend.
Wird es auf jeden Fall noch schwieriger machen, glaube ich, einen neuen Coach zu finden.
Absolut, ja, definitiv. Also wenn du als neuer Headcoach weißt, dass dein sehr, sehr fragwürdiger, schlimmer Besitzer dich auch noch irgendwie trackt, dir hinterherläuft oder dich vielleicht auch noch filmen lässt, macht es nicht sehr viel einfacher. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall nicht dann zu einer Party von ihm einladen, ne?
Genau. Was die Washington auch nicht schafft, ist, einen Platz für ein neues Stadion zu finden. Das haben sie auch nur nicht weiter vorantreiben können. Denn viele sagen auch, okay, warum wird das Front Office nicht mal ausgewechselt? Jetzt nach eben diesen erfolglosen Saisons, nach diesem 0-5 Start, müsste nicht langsam endlich auch das Front Office gewechselt werden. Das hat aber eine ganz, ganz, ganz besondere Beziehung zu Dan Snyder, dem Besitzer. Und sie sind, wie gesagt, drauf und dran. Oder das ist sein großes Ziel von Dan Snyder, in Washington ein neues Stadion zu bauen. Problem ist, er muss einen Platz finden dafür. Er muss erstmal bauen.
Ich wundere mich eigentlich, dass sie sich damit so schwierig tun, denn die brauchen ja eigentlich nur so ein ganz kleines, ne?
So ein Stadion wie die Chargers, oder was?
Ja, also so, oder vielleicht so ein Handballstadion, weißt du?
Ja, das hat Joe Flacco sich so ein bisschen in die Nesseln gesetzt nach seinem Spiel jetzt der Denver Broncos. Ersten Sieg bei den Los Angeles Chargers, hat er gesagt, oh, ist eigentlich ganz nett, das Stadion. Und er meinte es, glaube ich, nicht böse. Es ist wie so ein so ein bisschen wie so ein Highschool-Stadion oder College-Stadion, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, auf jeden Fall eins von beiden. Kommt natürlich nicht gut an. Aber das hat natürlich bei mir auch, zumindest als ich drüber nachgedacht habe, apropos Stadion, kurzer Ausblick. Wann ziehen die Chargers dann in das neue Riesenstadion zusammen mit den Rams?
Ich weiß, ist das nicht nächste Saison?
Nächste Saison schon, ne? Und
ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Ich frage mich gerade wirklich, wie das aussehen wird bei den Heimspielen der Chargers. Klar hast du dann in LA Leute, die generell hingehen, weil sie irgendwie in das Stadion wollen und viele so, sag ich mal, Touristenfans, aber wenn ich mir momentan die Auslastung in dem StubHub Stadium, heißt das überhaupt noch so? Ich glaube, es heißt gar nicht mehr so.
Nee, es heißt jetzt irgendwie was mit Lincoln Medical Field. Nee, Lincoln ist was ein anderes Stadion, aber irgendwie was mit Medical, glaube ich.
Chantix. Was ist eigentlich aus Chantix geworden? Was ist aus Ray Liotta geworden? Nee, man sieht ihn nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn ich mir die, weiß nicht, 20.000 jetzt rüber tradiere in das neue Stadion.
Dignity Health Sports Park.
Dignity Health, natürlich. Dann habe ich da, wird mir ein bisschen mulmig, was die Heimspiele angeht, der Chargers. Also es könnte wirklich nach, wenn so der Hype mal abgeklungen ist, vielleicht nach den ersten Heimspielen, schwierig werden, das Stadion auch nur annähernd voll zu bekommen.
Ja gut, das ist ja immer das Problem in LA, dass du da viele, viele verpflanzte Leute hast, die nicht quasi in der Region geboren sind, sondern nur beruflich dort aktiv sind und dann dementsprechend nicht so eine Bindung haben zu dem Ort selbst und dass Teams sich da deswegen klassisch ja immer ein bisschen schwer getan haben, weswegen ja LA auch immer mal wieder Markt war in der NFL und dann wieder nicht und schlussendlich wird, glaube ich, genug Geld reinfließen, dass es nicht wirklich problematisch ist, aber was jetzt so ein Homefield-Advantage angeht für die Chargers, da wird sich erst mal zeigen müssen, da werden sie wahrscheinlich relativ erfolgreich für sein müssen.
Ja, sie können ja, ich weiß nicht, bei wem war das, bei den Rams damals noch im alten Dome oder war das Atlanta, die mit so ein bisschen, wo es dieses Mikrofon-Gate gab, vielleicht bauen sie einfach so ein paar Boxen auf.
Das war bei KC auch. Die haben auch Quad Noise in die ins Feld. Aber das kommt häufiger mal vor. Also ich glaube, das passiert so alle zwei Jahre.
Dann kaufst du einfach so ein paar Pappmaché-Figuren, ein paar große Boxen, die ganz viel Sound machen. Und dann wirkt es zumindest für den Fernsehzuschauer schon mal so, als wäre es total ausverkauft.
Das Publikum kann dann quasi auch die Pappmaché-Figuren dann immer mitnehmen und zum Stadion wieder hinbringen. Dann können sie auch in der Carpool-Lane immer zusammenfahren.
Letztes Wort zu Washington. Wir können auf jeden Fall sagen, dass Callahan der neue Head Coach, wen wundert es, jetzt heute, Stand heute, sich nur nicht zur Quarterback-Situation geäußert hat. Colt McCoy wird wahrscheinlich starten. Die Frage ist natürlich, wie viel Sinn macht das momentan jetzt noch nicht, einfach mal Haskins die Chance zu geben. Aber gut, das werden wir zum Ende der Woche dann erfahren. Das wäre eigentlich jetzt das perfekte Spiel, finde ich, für Dwayne Haskins, um zu starten.
Ja, ich glaube, es wird sehr schwierig werden, sich rechtfertigen zu müssen, wenn er die ganze Saison nicht gestartet wird. Denn alle werden sagen, so, jetzt ist doch eh alles verloren, guckt doch, was ihr an ihm habt oder so. Ich glaube, das wird schwierig durchzuhalten, ihn nicht zu starten und zu gucken, was sie an ihm haben.
Kommen wir vielleicht, beziehungsweise wir haben gestern in unserem dezidierten Pets-Pod natürlich ausführlich drüber gesprochen, vielleicht eine News, die wir noch jetzt einbringen können in Bezug auf die New England Patriots. Ihren Tight End Ben Watson, der seine Suspension abgesessen hat, seine 4 Spiele, und von dem wir ja letzte Woche, zumindest hatte ich das gesagt, könnte es ein wichtiger Asset werden für die Offense der New England Patriots, die ja wirklich auf dieser Position große Probleme haben, vor allen Dingen jetzt, wo Rob Gronkowski offiziell für Fox Sunday arbeitet, also in der NFL-Berichterstattung, einen neuen Job gefunden hat. aber sie haben Ben Watson dann nicht aktiviert. Das heißt, er ist jetzt Free Agent, kann mit jedem Team, mit dem er einen Vertrag unterschreiben möchte, unterschreiben. Du hattest es schon angedeutet, Christian, du bist dir nicht ganz sicher. Du hattest schon letzte Woche gesagt, na, mal schauen, ob sie ihn wirklich aktivieren oder ob es einfach nur wirklich einfach nicht mehr reicht für ihn. Offensichtlich ist das der Fall. Seine Steroidbehandlung hat ihn nicht wirklich so weit nach vorne gebracht, dass er jetzt nochmal in der NFL spielen kann.
Ja, beziehungsweise er hat ja, glaube ich, selber geäußert, dass er auch noch ein anderes Team durchaus sucht. Ne? Also er ist jetzt nicht wieder in den Ruhestand zurückgegangen, sondern hat gesagt, okay, ich bin auch bereit, ob sich dann ein Team findet und ihm nochmal unter Vertrag nehmen wird. Das ist dann die nächste Frage.
Vor allen Dingen ein relativ tight and needy Team wie die New England Patriots, wenn sie, und vor allen Dingen hat eine History mit ihnen, wenn die sagen, ach nee, reicht nicht, dann ist das, glaube ich, ein relativ abschreckendes Signal an viele andere.
Streng genommen hat Bill Belichick ja gesagt, dass er ihn gerne im Kader hätte, aber es einfach keinen Platz gab.
Ja, okay.
Eine typische Bill Belichick-Aussage mal wieder. Ja, klar, natürlich, der Kader war voll. Ja, das ist aber eigentlich nicht die Frage, ne? Sondern die Frage ist, warum habt ihr denn nicht Platz gemacht für ihn? Aber ja gut, das ist immer so eine andere Sache mit Bill Belichick und seinen Pressekonferenzen. Ich weiß nicht, vielleicht, ich habe schon das Gefühl, dass die Patriots relativ hohe Einschätzungen haben zu ihren beiden Tight Ends, die sie im Moment im Kader haben, mit Ryan Izzo und Matt Lacoste, die jetzt auch das erste Mal wirklich so ein bisschen geflasht haben im Spiel gegen Washington. Ein bisschen. Ich habe einen Qualifier davor gepackt. Okay,
ja.
Das ist sehr wichtig, denn das muss ich haben, um dann später einen Spinjob zu haben, um mich wieder rauszureden.
Ja, klar, du hast, also ich weiß nicht, hast du eigentlich schon deine Ausbildung begonnen bei ESPN?
Nee, ich werde Politikberater.
Ach so, Politikberater, okay, das ist im Grunde das Gleiche dann, ob Dings oder nicht.
Ja, es ist mir extrem wichtig, dass ich auch einen positiven Einfluss habe auf diese Welt. Okay, zurück zum Thema. Also Ben Watson wird wahrscheinlich nicht mehr den Juice in sich gehabt haben, den Bill Belichick gebraucht hätte, um das zu machen. Ich weiß gar nicht, wie das Salary Cap mäßig aussieht. Ich weiß, ob er hat Garantien bekommen, aber die sind, glaube ich, auch nicht gevoided worden, weil er schon im Vorfeld gesagt hat, dass er gesperrt wird.
Ja, ich glaube schon. Also sie wussten das, als sie ihn unter Vertrag genommen haben. Da gab es auch schon die ersten Rumors, dass es eine Sperre geben könnte. Also ich glaube, die positive Dopingprobe ist immer schon einige Zeit, bevor die Sperre der Liga ausgesprochen wird. Das heißt, er wurde schon informiert, glaube ich, über den positiven Befund. Dann geht er zu den Patriots und sagt, Leute, sorry, aber, ähnlich auch wie bei Golden Tate. Und dann kommt aber dann irgendwann erst deutlich später die Sperre. Also die Sperre ist nicht sozusagen der Hammer für die Spieler, sondern sie werden vorher schon informiert, pass mal auf, wir haben was Positives hier bei dir gefunden. Wir schicken das jetzt nochmal eben kurz Park Avenue und dann gucken sich das nochmal ein paar Leute an und die beraten nochmal und dann wird eine Sperre verhängt.
Ja, so ungefähr läuft das.
Ja. Kommen wir, Christian, zum Spiel der Cleveland Browns jetzt bei den San Francisco 49ers von letzter Nacht, ganz brandaktuell. Die 49ers bleiben mit ihrem 31-3 Sieg ungeschlagen, führen ihre NFC West an. Hätte man vorher nicht gedacht vor der Saison, dass sie wirklich so starten könnten. Wie gesagt, mit New England jetzt das einzige Team, das noch ungeschlagen ist in der Liga. Und sie haben ein Ausrufezeichen gesetzt, muss man wirklich sagen. Die Defense der 49ers extrem stark. Baker Mayfield, der weiterhin sehr, sehr große Probleme hat. 8 von 22 nur, 100 Yards und 2 Interceptions, auch wenn jetzt nicht beide Interceptions sein Fehler war. Trotzdem sah das wirklich sehr, sehr, sehr traurig aus, was Cleveland da auf die Beine stellen konnte. Nur, ich glaube, sie hatten im Ende des dritten Viertels gab es eine Stat, die war extrem bezeichnend. Da hatte San Francisco mehr Punkte insgesamt, als die Browns in dem gesamten Viertel an Yards geschafft hatten. Und ich glaube, die San Francisco 49ers hatten da irgendwie, weiß nicht, 23 Punkte, 21, 22, sowas um den Dreh und Cleveland hatte irgendwie 20 Yards geschafft und da waren schon 9 Minuten gespielt. Also bezeichnend. Und San Francisco hat gezeigt, das Laufspiel relativ kreativ einzusetzen und damit extrem viel Erfolg zu haben und so ein bisschen zu verschleiern, dass auch Jimmy G, Christian, dein Jimmy Garoppolo nicht ganz da ist, wo er vielleicht sein müsste oder könnte.
Immer mein Jimmy Garoppolo. Ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Fan von ihm. Aber ja, es ist schon wirklich erstaunlich, dass was die AFC North im Prinzip generell für ein Off-Season-Prognosenzerstörer ist. Kannst du mir folgen?
Ja, ja, wir haben sehr viel von ihnen erwartet, aber die schmieren alle total ab momentan.
Genau. Also das ist wirklich schon bezeichnend, denn Baltimore ist auch wirklich alles andere als das, definitiv, was du dir vorgestellt hast und selbst als das, was ich mir vorgestellt habe. Also sie untertreffen selbst meine Vorstellung und ich war ja auch eher so lauwarm, nur quasi auf dem Bandwagon der Ravens im Vorfeld dieser Saison. Es ist schon erstaunlich, Cleveland, die ja im Prinzip in diesem Spiel gemanhandelt wurden, ne? wie man es dann so schön sagt, die Offensive Line massive Probleme hatte und auch nicht wirklich in den Flow reingekommen sind. Also ich weiß es nicht. Das hat, ich bin auch nicht wirklich überzeugt von Freddy Kitchens. Ich glaube nicht, dass er länger als dieses Jahr Trainer bleibt bei Cleveland. Es sei denn, er entwickelt so einen schönen Bro-Rapport. Rapport gibt es auch auf Deutsch das Wort, oder?
Ja.
Ja, also dass er so eine Bromance mit Baker Mayfield entwickelt und dann deswegen quasi seinen Headcoaching-Job behalten kann.
Allein schon wegen dieses Namens müsste er dann gefeuert werden.
Ja.
Aber den hat er ja offensichtlich schon. Denn viele haben ja schon vor der Saison gesagt, Freddy Kitchens war gar nicht derjenige, der das irgendwie das Schiff am Laufen gehalten hat, sondern das war, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, den er dann auch entlassen hat. Ja, aber da hat ja schon dann Baker Mayfield schon sehr, sehr früh Stellung bezogen und hat gesagt, nein, Freddy Kitchens ist genau der Richtige und super toll und richtig gut. Was man jetzt einfach sieht, es ist vielleicht einfach ein Tacken zu früh gewesen, dieser Sprung vom Running Backs Coach zum Head Coach. Vor allen Dingen bei einem Team,
war das nicht mit Quarterback?
Nee, der war Running Backs Coach, Freddy Kitchens. Und das war ein extremer Sprung, vor allen Dingen für ein Team, was zum ersten Mal positiv in den nationalen Medien wahrgenommen wurde und ja auch international, also ja auch von uns so wahrgenommen wurde, okay, Cleveland muss im Grunde genommen in dieser Saison echt einiges erreichen und können sie auch, weil das Team ist in der Defense mega stark, die Front ist super gut mit Garrett, mit Vernon, mit Richardson, die haben super gute Secondary. Klar, die sind jetzt teilweise verletzt, aber sie haben dann Jarvis Landry, Odell Beckham, David Njoku, sie haben tolle O-Line, hätte man vor der Saison denken können, auch wenn sie da ein paar Abgänge hatten. Aber sie hatten vorher hat man immer drüber geredet, okay, Cleveland versaut's eh, Cleveland kann nichts, können froh sein, wenn sie einen Sieg holen und mal gucken, wie viele Quarterbacks sie in der Saison verbrauchen, hinzu, eigentlich müssten sie in den Super Bowl kommen. Also die Erwartungen waren ja so krass auf einmal.
Die sind schon sehr übertrieben, ne? Ja, aber
so krass. Stimmt. Das ist halt einfach, glaube ich, auch ein bisschen zu groß gewesen, dieser Schuh und dieser Schritt. Und dann kommen halt einfach Probleme dazu, ne? Die
Ich weiß nicht, ob das zu groß ist. Also ich weiß nicht, ob die Erwartungen zu hoch waren. Denn du hast eine starke Defense, definitiv. Du hast eine zumindest passable O-Line. Und du hast mit Jarvis Landry und Odell Beckham und Callaway als eigentlich sehr guten dritten Receiver, Nick Chubb als Running Back. Also du hast da, berühmte Talent auf dem Papier, ne? Schon eine ganz schön große Menge, finde ich.
Ja, du hast wahrscheinlich die beiden oder zwei der besten oder vielleicht sogar das beste Receiving-Duo in der Liga. Das muss man einfach sehen, was die Zahlen auch angeht und was die Fähigkeiten angeht. Was auch die Möglichkeiten angeht, wie du sie einsetzen kannst, weil beide kannst du über das komplette Feld verstreuen. Mhm. Also du kannst beide aus der Slot, du kannst mit beiden Endarounds laufen, du kannst wie Odell Beckham jetzt auch noch für Trickplays einsetzen, du kannst mit ihnen wirklich tief gehen. Also du kannst mit beiden alles machen. Von daher war die Erwartung natürlich groß im Sinne von, dass sie positiv abschließen müssen diese Saison, aber von jetzt auf gleich dann Super Bowl. Ja, es ist halt extrem hoch.
Das ist halt schon übertrieben, ne?
Und man darf halt auch nicht vergessen, Baker Mayfield ist in seinem zweiten Jahr und Baker Mayfield macht halt immer noch sehr, sehr viele Fehler, die er nicht machen darf. Und ich habe es vor der Saison gesagt, dass ich glaube, dass sie nicht in den Super Bowl, nicht in die Playoffs kommen. Wenn sie so weitermachen, definitiv nicht. Sie müssen irgendwie was ändern. Also Baker Mayfield braucht deutlich mehr Hilfe. Also das Problem ist einfach, sie kommen zu schnell in Rücklage und wenn sie auf Baker Mayfield vertrauen müssen, dass er 30, 40 Mal in dem Spiel wirft, dann kommen halt sehr, sehr viele Fehler auch dabei rum momentan noch. Und es ist zu leicht für die Defense, das zu lesen einfach. Weil er wirklich dieser One-Look-Quarterback momentan noch ist.
Quasi der Mitch Trubisky aus Cleveland.
Ja, oder der Chase Daniels aus Cleveland. Ach, aus Chicago. Oder andersrum. Du hast recht, ja. Ja, Baltimore können wir vielleicht ganz kurz noch anreißen, haben ein relativ unterhaltsames.
San Francisco noch eben abhaken.
Oder? Oh ja, San Francisco haben wir gar nicht abgehakt, da hast du wirklich recht.
Also ich bin noch so ein bisschen skeptisch, also was diese zu null Position von San Francisco angeht, denn die Gegner, die sie bis jetzt geschlagen haben, sind mäßig beeindruckend halt. Ne?
Also, gut, das müssen wir aber dann auch über New England sagen. Aber da haben wir gestern im
Petspot. Ja, tue ich auch die ganze Zeit.
Im Petspot schon drüber gesprochen. Ich glaube.
Also, wenn ich was sage, ist ja alles, was die Patriots machen, ist überragend stark, aber bitte bedenkt, gegen wen es ging. Also, das ist doch.
Ja, und ich kann mich nur wiederholen, das, was ich gestern sagte. Ein Sieg ist spricht mehr für das gewinnende Team als für den vielleicht vermeintlich schwächeren Gegner. Im Sinne
es gibt
von.
Es gibt keine schlechten Siege in der NFL, ne? Und es gibt. Du kannst nur die Gegner spielen, die du auf dem Kalender stehen hast.
Ja, und das haben ja auch Teams in dieser Saison schon, also gegen vermeintlich schwächere Gegner verloren. Von daher, ja, aber du traust nur nicht so ganz San Francisco, weil was beunruhigt dich noch so ein bisschen? Jimmy G oder?
Ja, das zum einen. Zum anderen, ich weiß es nicht. Das war im letzten Jahr schon so, als sie mit, Gott, wie hieß nochmal der Ersatzquarterback? Shit, jetzt fällt mir der Name nicht an.
Ich komme gerade auch nicht drauf.
Na, sehr gut. Gut, dass wir einen Podcast über Football machen, ne?
Ja.
Und mit George Kittle, der so im letzten Jahr so mega abgegangen ist und den Rekord für die meisten Yards hatte oder für die meisten? Touchdowns von Tight Ends.
Yards,
glaube ich, ne? Ja. Das wirkt alles so unecht irgendwie auf mich noch. Und was das Spiel anging, ja, es war extrem dominant. Jetzt Kyle Juszczyk ist jetzt auch verletzt und ist wahrscheinlich für, naja, wir wissen es noch nicht genau, ne? Aber so eine
MCL-Verletzung, genau. Kyle Juszczyk mit einer MCL-Verletzung raus. MRI wird heute gemacht. Das heißt, es könnte eine längerfristige Verletzung sein. Sah auf jeden Fall so ein bisschen so aus. Kai Juszczyk vielleicht mit der wichtigste Spieler in der Offense, zumindest.
Genau, der als Fake-Fullback so, aber eigentlich auch nicht als schlechter Fullback. Also nicht, dass ihr mich ja falsch versteht. Also er macht seinen Job blocking-mäßig schon ganz, ganz gut. Aber als so ein richtiger Fullback halt eben auch nicht, weil er einfach viel zu beweglich ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also San Francisco, irgendwie, ich traue dem Braten einfach noch bei weitem nicht.
Ja, es ist halt, Cleveland hat unter Beweis gestellt, dass sie gegen den Lauf extrem schwach sind. San Francisco hat unter Beweis gestellt, dass sie extrem variabel sind, was ihr Laufspiel angeht. Sehr, sehr gut sind, was ihr Laufspiel angeht. Ihre O-Line extrem stark gespielt hat. Und sie eben zwei Running Backs haben, die unterschiedlich sind, aber auch Gleiches können und einfach auch extrem, extrem vielseitig einsetzbar sind. Und das war sehr, sehr beeindruckend, was Kyle Shanahan da an Run-Play gecallt hat. Ich glaube, George Kittle ist für mich momentan der beste Tight End in der Liga, weil er einfach einen unglaublichen Speed hat. Mhm. Das hat man, zum Beispiel bei dieser End-Around, die er gelaufen ist, relativ früh im Spiel, sieht man selten. Also ich habe mir gedacht, wow, wenn du überlegst, das ist ein Tight End, der auch im Blocking sehr, sehr gut gespielt hat. Also der hat auch seinen Teil ja beispielsweise bei dem langen Touchdown-Run dazu beigetragen, dass Matt Breida eben diesen freien Weg hatte. Also das ist schon extrem, was er kann. Das Einzige ist halt, was ist, wenn du wirklich gegen eine sehr, sehr gute Run-Defense läufst, wenn du vielleicht durch deinen einen oder anderen Fehler mal in Rückstand gerätst und dann muss Jimmy Garoppolo in kürzerer Zeit über das Passspiel wirklich zum Erfolg kommen. Und da ist halt so ein bisschen die Frage für mich, sie haben sehr, sehr viele Speedster auf dem Feld mit Goodwin und auch Pettis, aber sie haben eben, sind nicht so variabel im Passspiel, wie sie es im Laufspiel sind. Und da könnte es halt eben auch für Jimmy Garoppolo Probleme geben. Von daher, ja, aber auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, das ist was du halt auch innerhalb der, so je länger die Saison geht, dir aneignest oder besser wirst oder besser werden solltest. Viel wichtiger ist ja auch im Grunde genommen ihre jetzt schon extrem starke Defense, die ja vor allen Dingen das, ja, Baker Mayfield so unter Druck gesetzt hat.
Ja. Ja, ich glaube, fünf First-Round-Picks in der Front 7 drin, ne? Das hat sich jetzt gerade in dem Spiel natürlich sehr bemerkbar gemacht. Nick Bosa, der jetzt nicht unbedingt ein Sympathieträger von mir ist, hat
absolut keine Sympathieträger, ne?
Ein bezeichnendes, gutes Spiel gehabt und, ja, das sind aber so Sachen, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das langfristig ein Erfolgsrezept halt sein kann, ne? Also, es gibt halt Defenses, die über das ganze Jahr über so dominant spielen, und dann vor allen Dingen in den Playoffs, in den Spielen, wo es halt wirklich one and done ist, da bin ich halt noch skeptisch. Aber gut, wir werden sehen. Wir können ihnen nicht vorwerfen, dass sie bis jetzt gegen zu schwache Gegner gespielt haben. Das ist halt natürlich auch unfair.
Genau, und jetzt haben sie, glaube ich, die Rams als nächstes, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, auswärts bei den Rams, ich glaube, das ist ein spätes Sonntagsspiel jetzt. Das wird auf jeden Fall natürlich extrem spannend. Die Rams können wir schon vor so langer Zeit verloren haben gegen Seattle. Das fühlt sich schon an, als wäre es vor Wochen gewesen. Dabei war es eben der Start in Woche 5, das Donnerstagnachtspiel. Da können wir eigentlich sagen, die Rams führen so ein bisschen das fort, was wir in den Wochen davor auch schon gesehen haben. So ein bisschen scheinen viele zumindest teilweise den Code geknackt zu haben, so ein bisschen, was die Offense der Rams angeht. Und Russell Wilson schickt sich an, MVP zu werden. Zumindest hat er eine großartige Vorstellung da gezeigt. Und führen jetzt nach den 49ers eben die NFC West an. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Also das ist extrem spannende Division auf jeden Fall momentan. Das, ja, was man so ein bisschen vielleicht von der AFC North erwarten hätte können, ist so ein bisschen eher in der AFC West mit Seattle, San Francisco und den Rams, von denen man ja auch erwartet, dass sie nochmal besser werden müssen oder sich nochmal deutlich steigern werden. Und Sean McVay hat es ja versprochen, dass sie besser werden. Ich bin gespannt. Also das Spiel jetzt auf jeden Fall das nächste zwischen San Francisco und den LA Rams wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich wollte noch ganz kurz das nur anbringen, weil es noch einen anderen Punkt gibt, Christian, über den ich kurz sprechen wollte. Und zwar hatte ich es kurz angesprochen. Baltimore gegen Pittsburgh, dieses Spiel, was in die Overtime gegangen ist, was jetzt vom Niveau her nicht unbedingt so gut wäre, dass wir drüber sprechen müssten. Aber es gab mal wieder einen sehr, sehr harten Hit von Earl Thomas gegen Mason Rudolph. Mason Rudolph, der, das sah wirklich sehr, sehr bitter aus, dann auch völlig bewusstlos zu Boden schon ging, vom Feld gebracht werden musste, weil es keinen Kart gab, um ihn runterzufahren. Und er der nächste Spieler ist, der ja mit einem offensichtlich extrem harten Hit zu Boden geht, eine deutliche Gehirnerschütterung erleidet und dieses Thema halt weiterhin ein Riesenthema ist. Obwohl die NFL eben sehr, sehr viel dafür tut oder zumindest nach außen hin machen möchte, dass es sicherer wird mit den neuen Helmen. Ich glaube, du hattest mir letztens auch was geschickt zu dem Thema, Christian. Und auf der anderen Seite Earl Thomas, der jetzt nicht gesperrt werden soll. Und viele sagen, hey, ihr habt letzte Woche zu Recht Vontaze Burfict gesperrt. Das, was Earl Thomas gemacht hat, muss eigentlich in die gleiche Kategorie eingeordnet werden.
Ich muss sagen, ich habe den Hit gar nicht mehr so vor Augen, ehrlich gesagt. Ich gucke sowas ungern mehrmals und ich habe es in dem Moment dann, glaube ich, beschreib du das mal bitte, Felix.
Naja, Mason Rudolph eben aus der Pocket raus und Earl Thomas kommt halt mit Fullspeed auf ihn zu und sowohl mit, ja, im Grunde mit seinen Schultern, Oberarmen und Kopf geht er eben gegen den Kopf von Mason Rudolph.
Na gut, wichtig ist ja die Frage, wenn er gesperrt werden sollte, hat er den Kopf runter gesenkt? Und wenn ich mich jetzt ganz, das ist ja auch schon wieder so lange her mit der Helmet-Regel. Es gibt ja zwei verschiedene Stufen. Die eine Stufe ist, den Helmet runternehmen und quasi damit Kontakt zu initiieren. Dabei geht es, glaube ich, noch nicht mal um Helmet-to-Helmet, sondern egal, irgendwo an Körper. Das ist halt eine 15-Yard-Penalty. Und das andere war ja, wenn er dann quasi noch diese gerade Position einnimmt, diese durchgestreckte Körperhaltung einnimmt, zusätzlich, ne, also dass er quasi wie so ein Speer wird.
Ja.
Und dann den Kopf noch senkt, dann wird es auch eine Penalty mit folgender Sperre. dahinter. Und das ist die Frage, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Blick und kann das dementsprechend nicht ganz beurteilen. Aber gerade was jetzt diese Vontaze Burfict-Geschichte angeht, der Agent versucht da ja auch irgendwie so eine Story aufzubauen, dass er doch bitte nicht gesperrt werden sollte aufgrund der Dinge, die er im Vorfeld getan hat, was natürlich völliger Quatsch ist, denn die sind natürlich wichtig bei Wiederholungsstraftaten, ne? Also Straftaten nicht, sondern Wiederholungstaten. Ne?
Ja, also bei dem, ich mag Earl Thomas, deswegen muss ich mir auch wirklich ganz ehrlich die Frage stellen, war es ein Hit ähnlich wie Vontaze Burfict? Und ich komme zu dem Schluss, ja, weil Mason Rudolph hatte den Ball schon geworfen und Earl Thomas hätte in dem Moment noch reagieren können. Also er hätte entweder mehr abbremsen können oder er hätte zur Seite, was auch immer, oder meinetwegen hätte er ihn im Oberkörper hitten, was auch immer. Aber er ist wirklich, er hat den Kopf nicht wirklich gesenkt, sondern er hat ihn so ein bisschen so zur Seite genommen. Aber geht halt mit seinem Kopf ganz klar an den, ja, in den Kinnbereich von Mason Rudolph, also frontal in den Helm rein. Und das ist in meinen Augen auf jeden Fall ein Hit, den man vermeiden kann oder den der Verteidiger in dem Moment vermeiden kann. Und Mason Rudolph, ja, geht halt komplett zu Boden, ist völlig völlig bewusstlos auch. Diese Sache mit dem Kart ist dann natürlich nochmal extra nervig und schlimm, dass das nicht verfügbar war und er ja laufen musste, was in der Situation, glaube ich, extrem unangenehm ist. Aber
das ist keine Penalty und auch keine Ejection. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt jetzt.
Ja.
Er senkt den Kopf nicht. Also
ja, aber er dreht ihn weg, den Kopf so ein bisschen. Und er initiiert mit seinem Kopf auch im Grunde genommen den Hit. Also ja, es ist nicht so ganz klar.
So wie ich das verstehe, ist es keine Penalty. Also ist es eine Penalty? Obwohl, selbst da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es eine Penalty ist. Denn er ist ja nicht defenseless, er ist aus der Pocket raus. Im Prinzip ist er ein Runner in dem Moment. Und dann hat er ja auch nicht mehr diese Quarterback-Protections.
Ja, aber jeder Schuss sozusagen in den Nacken-Kopf-Bereich ist eine Penalty. Nee. So wie das da passiert doch.
Ja, eine Penalty.
Also es ist definitiv eine Penalty, würde ich sagen. Aber gut, das würde...
Ja, aber es ist auf jeden Fall keine Sperre. Das ist es auf keinen Fall.
Was ist auf jeden Fall zwei Sachen, die wir dann vielleicht ansprechen können, Christian, das, was du mit den Helmen nochmal angesprochen hattest, beziehungsweise mir auch nochmal weitergeleitet hattest, dass
ich glaube, ich hatte das getweetet auch, ne?
Genau, du hattest es, glaube ich, getweetet, ja, dass die NFL da im Grunde genommen, vielleicht kannst du es nochmal kurz wiederholen, sehr, sehr viel versucht zu machen, aber im Grunde genommen alles so ein bisschen Wandfarbe ist, was sie nur...
Ja, ja, genau, es ist halt alles irgendwelche PR, wenn du so möchtest, ne? Es war ein Artikel aus dem Internet, den ich da retweetet hatte. Das Problem ist, die Helme, die es heutzutage gibt und die es wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft geben wird, die helfen nicht davor, Gehirnerschütterungen zu verhindern. Das können sie gar nicht, denn es ist genauso, als wenn du jetzt mit einem SUV gegen einen Baum fährst mit 100 oder mit einem Trabi. Ne? Das geht um die Knautschzone, das ist jetzt auch vielleicht ein schlechtes Beispiel, denn 100 Stundenkilometer ist auch vielleicht für ein SUV zu viel, aber du hast keine Knautschzone, das heißt, du hast nur eine sehr geringe Strecke, in der die Beschleunigung quasi abgebremst werden kann in dem Kopf, in dem Gehirn oder das Gehirn dann in dem Moment, und da helfen Helme halt einfach nicht, das können die physikalisch nicht, und dann diese ganze Zeit immer da rumzutun und zu sagen, ja, wir haben jetzt hier diese Helme und dann haben die diese blöde Tabelle mit den grünen Balken, die dann suggerieren soll, dass der Helm irgendwie besonders sicher ist. Ja gut, der ist dann halt in den getesteten Bereichen besonders sicher. Vor allen Dingen sind sie besonders sicher dabei, Schädelbrüche zu verhindern. Da sind halt Helme extrem gut bei. Aber für Gehirnerschütterung können sie relativ wenig tun. Speziell diese Subconcussions, wie sie genannt werden, also diese gehirnerschütterungsähnlichen Ereignisse, die aber nicht so stark sind, dass ihnen daraus eine komplette Gehirnerschütterung wird. Das sind diese ruckhaften Bewegungen, die zum Beispiel Offensive Linemen und Defensive Linemen regelmäßig tun.
Im Grunde bei
auch
jedem.
Die sollen besonders Snap. Schädlich sein im Sinne für CTE. Und das Problem ist halt überhaupt nicht gelöst. Und das Problem ist meines Erachtens auch nicht lösbar, wirklich lösbar, solange die NFL quasi die Regeln nicht massiv einschränkt oder sogar vielleicht sagt, okay, ihr tragt jetzt keine Helme mehr, sondern wie beim Rugby im Prinzip nur so Kappen, damit die Leute anfangen, deutlich vorsichtiger quasi umzugehen. Ne?
Oh Gott.
Also, ja, das, nee, das, so blöd es klingt, ja, ja, aber klar, das ist im Prinzip die beste Lösung,
aber
ne?
Dann
also das Protective Gear rauszunehmen, weil die dann halt deutlich vorsichtiger agieren.
Schon, aber da musst du natürlich auch einigen Leuten erstmal verbieten, ja, überhaupt weiterzuspielen. Also nicht nur Vontaze Burfict, sondern auch seinen, ja, Teamkameraden, hier Richie Incognito und all den Leuten musst du dann erstmal sagen, du nicht mehr oder Andrew Sendejo oder wie sie alle heißen, die im Grunde genommen ja sogar Merch haben oder produzieren, auf dem dann steht T-Shirts, auf denen dann irgendwie Hard Hitting oder whatever steht und sich eben dafür feiern lassen. Aber was man nicht verhindern kann, sind die Gehirnerschütterungen. Was aber vielleicht helfen könnte, nicht um Gehirnerschütterungen zu verhindern, sondern um einfach die Behandlung dessen zu erleichtern oder einfach den Umgang damit, wäre ja wieder das Thema Marihuana beziehungsweise medizinisches Marihuana zuzulassen. Es gab jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viele ehemalige Profis, die zumindest gesagt haben, dass sie, nee, die nicht nur zumindest, sondern die ganz öffentlich gesagt haben, ich habe vor jedem Spiel, nach jedem Spiel Marihuana konsumiert. Ich war im Grunde genommen dauerhaft auf Marihuana während meiner Spielzeit und das waren ja, ganz bekannte Namen wie Calvin Johnson, der hat das sehr ausführlich beschrieben, warum er das gemacht hat, wieso er das gemacht hat, aber dann auch Percy Harvin, beide Wide Receiver, haben gesagt, sie haben kein einziges Spiel ohne Marihuana genommen überstehen können und auch vor allen Dingen in den Phasen nach den Spielen immer wieder zu Marihuana greifen müssen, um einfach diese Schmerzen ertragen zu können, die ja auch entstehen, ohne dass du jetzt eben eine Gehirnerschütterung hast, sondern auch häufig das eben das, was du angesprochen hast, diese Subconcussions oder auch diese Mikroerschütterungen des Gehirns, die einfach dazu führen, dass du Kopfschmerzen, Migräne etc. bekommst. Und ich bin mal gespannt. Also ich fand es interessant, dass über einen relativ kurzen Zeitraum mehrere ehemalige Profis sich öffentlich gemeldet haben und gesagt haben, yo, das habe ich gemacht. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwann in naher Zukunft ein Einlenken der Liga geben wird, dass sie eben sagen werden, okay, ja, wir erlauben das jetzt, weil auch Leute wie Josh Gordon, der nicht nur wahrscheinlich wegen Anxiety, sondern auch wegen Schmerzen, er auch gesagt hat, dass er im Grunde genommen seit dem College kein Spiel mehr sozusagen nicht high bestritten hat. Es muss da definitiv irgendwie ein Umdenken geben und zwar ganz schnell, denn ja, sonst
Das wird es auch. Also ich glaube, das ist relativ sicher, denn dafür fallen einfach zu viele Dinge zusammen. Zum einen ist das, die öffentliche Wahrnehmung von Marihuana hat sich halt extrem geändert in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren, vor allen Dingen in den USA. Du hast jetzt mittlerweile so viele Staaten, die es legalisiert haben. Ich glaube mittlerweile auf jeden Fall mehr als die Hälfte haben zumindest medizinisches Marihuana legalisiert. Ich glaube sogar schon fast 35 Staaten. Bin mir nicht ganz sicher. Und alleine dadurch ist ja ein guter Gradmesser quasi für die Zustimmung in der Öffentlichkeit. Und die NFL ist da auch pragmatisch. Die sagt sich auch, okay, extrem viele Spieler wollen das und die werden es im Zweifel als einen billigen Bargaining-Chip in den CBA-Verhandlungen nehmen und sagen, okay, ja, ihr wollt mehr Gehalt haben oder mehr größeres Stück vom Kuchen, sag ich mal, von den Gesamteinnahmen. Ja, können wir machen. Oder aber ihr könnt Gras rauchen. Was haltet ihr denn dafür? Und dafür kriegen wir noch mehr Geld. So. Also
möglich,
ich gehe davon aus, dass das mit dem nächsten CBA gehandhabt wird. Das einzige Problem ist natürlich, was ist mit Teams, die im Bible Belt sind, wo halt Marihuana noch nicht legalisiert ist. Das ist so ein bisschen so die rechtliche Frage, wie du das quasi handhaben kannst, ne?
Naja, es ist ja auch irgendwie okay oder kein interessiert, dass in einem neuen Stadion in Atlanta eine Fastfood-Kette im Grunde genommen einen Laden hat, aber der sonntags immer geschlossen ist, aus religiösen Gründen. Das ist ja auch möglich. So, ne?
Ja gut, aber das ist nicht illegal.
Nee, natürlich nicht. Aber sobald der Staat es legalisiert, ist es ja auch nicht mehr illegal, das zu tun. Da muss einfach nur die Liga mit ihrem Rahmenvertrag das mit einbetten.
Ja, also ich meine, wenn du die Vergangenheit als Indikator nehmen kannst, dann siehst du halt immer, dass die NFL sehr gerne darauf wartet, bis es halt eine gesamtstaatliche Lösung gibt, ne? Wie zum Beispiel auch mit der mit der Betting-Geschichte und mit den Wetten, da haben sie ja auch gerne darauf gewartet, bis es dann quasi eine gesamte Entscheidung dazu gab, beziehungsweise wurde es immer wieder angeführt. Aber ich meine, der CBL steht jetzt nun mal an, in naher Zukunft. Und die Spieler wollen das mit Sicherheit jetzt durchbringen. Das wird mit Sicherheit ein großer Punkt für sie sein. Und ich glaube nicht, dass die NFL sich dann bei einem entsprechend hohen Preis quasi das entgehen lässt.
Kommen wir zu dem Spiel im Grunde genommen, vielleicht der Überraschung des Spieltags. Die Indianapolis Colts gewinnen mit 19-13 bei Kansas City. Fügen Kansas City damit die erste Niederlage zu, auch noch zu Hause. Und bestätigen so ein bisschen das, was viele Zuschauer, Zuschauerinnen im Grunde um 2 Wochen gesehen haben. Und zwar, dass die Kansas City Chiefs Offense, die ja über 1,5 Saisons im Grunde genommen als nicht stoppbar galt, zumindest haben sie es bewiesen, dass man sie stoppen kann. Indianapolis sogar sehr, sehr effektiv und haben ihrerseits es geschafft, die Ballbesitzzeit einfach so extrem auf ihre Seite zu drücken, dass Patrick Mahomes dann auch zum Ende hin sehr, sehr wenig Möglichkeiten hatte, beziehungsweise über das ganze Spiel hinweg eigentlich relativ selten auf dem Feld war. Marlon Mack, das Running Game, die unglaublich starke O-Line, die Indianapolis eben aufbauen konnte, über ihre vielen Draft-Mittel, die sie hatten in den vergangenen Jahren. Und Patrick Mahomes, der zwar Patrick Mahomes ähnliche Nummern, was die Yardage-Zahlen angeht, aufs Feld gebracht hat, aber eben nur einen Touchdown, für ihn relativ schon fast ein Tag zum Vergessen, wenn man das so betrachtet. Dann auch noch verletzt war, einige Spieler verletzt sich haben, O-Liner verletzt haben, Wiley, aber auch, wie gesagt, in der Defense sich einige Spieler verletzt haben. Ich weiß es nicht, es war... Wenn man das Spiel dann gesehen hat, dachte man sich, yo, das ist irgendwie eine verdiente Niederlage für Kansas City, verdienter Sieg für Indianapolis. Aber es ist trotzdem irgendwie immer noch so ein bisschen komisch, dass es passiert ist für mich, oder? Siehst du es auch so oder siehst du es anders?
Ja, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt Kansas City und ich tue es auch immer noch so in derselben Kategorie wie New England. Ich wette immer auf sie, bis sie quasi nicht mehr gewinnen, so ungefähr, ne? Mhm. Weil die für mich so eine sichere Bank waren, denn in den Wochen zuvor hatten sie mich jetzt auch nicht so richtig überzeugt. Das Spiel gegen Baltimore war am Ende schon, deutlich wäre zu viel. Gewinnbar für Baltimore wäre vielleicht auch zu viel. Aber Baltimore hatte Chancen gehabt, hätten sie es am Anfang nicht so verspielt. Also ja. KC sah nicht so stark aus, wie sie dann am Ende auch immer gehypt wurden. Ne? Was natürlich dann auch mal wieder damit zusammenhängt, dass Patrick Mahomes Würfe an den Mann bringt, die in der Frequenz noch nie zuvor passiert sind. Ne? Und das ist dann diese Aufregung über ihn, also diese Freude über ihn, die dann natürlich dann auf das Team übergeht und dann gewisse Dinge überschattet und die nach wie vor extrem schwache Defense der Kansas City Chiefs ist problematisch für sie.
Ja, man muss ja fast eigentlich sagen, dass sie noch schlechter ist als im letzten Jahr und da waren sie schon nicht gut.
Möglicherweise, ja. Möglicherweise. Und wenn du dann so die Colts gewinnen das Spiel, glaube ich, auch wenn die 10-mal gegen Kansas City spielen, dann gewinnen die das wahrscheinlich auch nur 3-mal am Ende. Und nicht häufiger als die Hälfte. Denn Kansas City, es ist schwer, sie so oft zum Panten zu bringen. Es ist schwer, mit einem Laufspiel quasi das Spiel so lange zu kontrollieren, auch wenn du da eine andere Meinung hast. Wir haben da gestern eine relativ lange Diskussion drüber geführt. Ja. Haben wir sogar länger als eine Stunde, glaube ich, drüber gequatscht, oder?
Ja, genau. Wir waren gerade fertig mit dem Petsport, mit der Aufnahme und haben gedacht, warum sprechen wir nicht noch eine Stunde über...
Was war nochmal deine These? Willst du die einmal so provokativ in den Raum schmeißen oder ist das zu früh?
Meine These, die verfestigt sich mehr und mehr bei mir. Meine These ist ja schon immer gewesen, ein gutes Team baust du von innen nach außen auf und zwar fängst du mit deinen Lines an. Du brauchst eine Defensive Line, du brauchst eine mehr als durchschnittliche O-Line, eine mehr als durchschnittliche D-Line. Das ist im Grunde genommen der Schlüssel zum Sieg. Denn nur so kannst du Druck ausüben, nur so kannst du deinen Quarterback beschützen. Dann brauchst du natürlich davon gesondert einen Franchise-Quarterback, den musst du suchen und finden. Das ist relativ schwierig, hört sich jetzt so leicht an, wenn man so einfach drüber redet. Insgesamt natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber danach sind die anderen Positionen relativ austauschbar. Das heißt, wir haben momentan eine extreme Bevorzugung, sage ich jetzt mal vor allen Dingen, was das Gehalt angeht, der Wide Receiver im Gegensatz zu den Running Backs. Ich glaube aber, dass beide Positionen ähnlich austauschbar sind, beziehungsweise, ja, ich will nicht sagen unwichtig, weil das wäre Quatsch, sondern austauschbar. Das heißt, ich kann verschiedene Spieler einfach hin und her setzen. Ich brauche nicht diesen klaren Nummer 1 Wide Receiver. Ich brauche nicht diesen Julio Jones oder Chad Ochocinco in der Vergangenheit oder und so weiter und so fort. Owens, die, wie sie auch immer hießen, die diese klare Nummer 1 Rolle ausgefüllt haben, sondern ich kann das quasi viel diverser aufstellen und eben sagen, ich habe hier 3, 4 Receiver und kann die eben nutzen, wie ich möchte. Und das Laufspiel, die Running Backs sind mindestens, wenn nicht sogar vielleicht noch wichtiger für die Offense, auch wenn das sich jetzt natürlich komisch anhört. Ich selber fand das auch komisch, als ich diesen Gedanken zum ersten Mal hatte, weil das im Grunde gegen all das spricht, was wir momentan erleben. Aber wenn ich mir die Teams angucke, die erfolgreich sind, die agieren eben nicht mehr nach diesen klaren Nummer 1, Nummer 2 Wide Receiver Sets, sondern sagen sich einfach, das ist Käse, das ist im Grunde genommen Football von vor 20 Jahren, wir müssen das diverse aufstellen und ich brauche im Grunde genommen erstmal ein Laufspiel, was gut funktioniert und danach ist es gar nicht so wichtig, ob ich einen Receiver habe, denn es gibt wahrscheinlich nur 2, 3 Wide Receiver, die von sich aus ein Spiel gewinnen können, die sich freilaufen können, die sich freispielen können. Und wenn du den nicht hast und die meisten Teams haben das nicht, dann musst du irgendwas anderes finden und da gibt es einfach austauschbare Receiver. Das ist ein bisschen so grob formuliert, das, worüber wir gestern sehr lange gesprochen haben.
Ja, und ich hatte, ich habe dir in Teilen zugestimmt, aber in anderen Teilen konnte ich auch nicht umher, dir vehement zu widersprechen und eine andere Meinung zu haben, weil es klingt sehr gegenintuitiv. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob du da recht hast mit der These, denn es gibt halt schon viele Gegenbeispiele, die das widerlegen, aber gibt es natürlich auch wieder Beispiele, die es belegen. Und am Ende ist es halt auch wie mit Analytics und das ist ja dann im weiteren Sinne eigentlich auch Analytics, so dass, ja, das ist halt schwer ist, eine ultimative Wahrheit damit zu finden.
Ja, absolut. Wie gesagt, es ist auch nur ein Gedanke für weitere Ausführungen, werden sich irgendwann bestimmt nochmal die Zeit finden. Kommen wir zurück zu Kansas City. Sie haben jetzt ein sehr schweres Spiel auch wieder direkt in der kommenden Woche vor sich. Jetzt am kommenden Wochenende spielen sie gegen Houston. Mhm. Houston, die ja sehr, 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 sehr deutlich gewonnen haben. Deshaun Watson mit einer grandiosen Leistung, auch wenn es gegen die Falcons geht. Wir haben über die Falcons schon mehrfach gesprochen in den letzten Wochen. Eine große Enttäuschung. Nichtsdestotrotz, die 426 Yards und 5 Touchdowns von Deshaun Watson waren schon extrem beeindruckend und sie gehen, glaube ich, mit einer sehr, sehr breiten Brust jetzt nach Kansas City, um das Spiel gegen Patrick Mahomes und seinen Squad sozusagen auch zu gewinnen. Und die Chancen standen vielleicht nie besser für Houston in der momentanen Situation. Also es gibt zumindest eine Idee, wie man gegen Kansas City bestehen kann jetzt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich frage mich, ob die Defense der Texans quasi das reproduzieren kann, was Indy gezeigt hat. Da bin ich dann doch ein bisschen skeptisch. Generell würde ich aber sagen, dass der finale Stand von 53-32 der Texans über die Falcons ist so ein bisschen misleading, denn bis 1:58 vor Schluss war es ein Ein-Score-Game, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bis kurz nach dem Two-Minute-Warning waren es nur 8 Punkte, glaube ich. Und dann ist es halt völlig in die Hose gegangen mit einem Score von Houston und dann danach auch noch einem Pick-Six, der dann irgendwie ganz am Ende so völlig lustlos irgendwie wirkte, es für in die Endzone gelaufen wurde. Also schon ein verdienter Sieg, am Ende vielleicht auch ein klarer Sieg, aber nicht so klar, wie er in dem Moment erscheinen mag.
Ja, die Falcons Texans haben nochmal eine kleine Aufholjagd gestartet im genau. Viertel, ne? Aber zum Ende des dritten sah es schon relativ deutlich aus, sagen wir so. Ja.
Also, ja, Texans sind sehr stark in der Offense. Deshaun Watson liefert echt ab, macht auch Spaß, ihm zuzuschauen. Die Offense ist halt auch einfach nicht ohne, denn sie haben Ja, vielleicht, wir hatten das eben schon mal angesprochen mit dem besten Wide Receiver Tandem. Was ist mit Will Fuller und DeAndre Hopkins? Also dazu noch Goute.
Und Kenny Stills.
Ja, der ist jetzt, ja.
Er gehört ja zu den austauschbaren Wide Receivern. Ja, also im Grunde genommen ist es definitiv. Also DeAndre Hopkins vielleicht der beste Wide Receiver in meinen Augen insgesamt in der Liga, auch wenn ich mich da ab und zu mal auch mehr zu dem einen oder anderen hingezogen fühle, aber DeAndre Hopkins auf jeden Fall derjenige, der wirklich kreieren kann, für sich selber sich freispielen kann, ohne dass er eben ein gutes Scheme braucht. Will Fuller ist so ein bisschen, ja, er ist so ein Nebenprodukt, muss man halt auch sagen. Also jetzt, das hört sich gut an, halt, aber er ist halt ein Produkt von DeAndre Hopkins,
ja. Ja, ich meine, DeAndre Hopkins zieht halt mehr Coverage aus sich und das macht das dann halt dem zweiten Receiver, Felix, natürlich auch deutlich leichter, ne?
Ja, du, jeder Receiver ist dann irgendwann der zweite oder dritte. Also ich meine ja nur, ja, natürlich, du hast, das stimmt schon, hatte ja auch ein großartiges Spiel mit 217 Yards, ich glaube 3 Touchdowns hat er gefangen. Also wie gesagt, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil was Houston auf jeden Fall kann, ist, sie haben ein gutes Laufspiel mit Duke Johnson, Carlos Hyde und auch Deshaun Watson und sie haben wirklich ein sehr, sehr gutes Passspiel und die Passing Attack ist wirklich sehr, sehr stark und Kansas hat gezeigt, dass ihre Defense wirklich sehr schwach ist. Also der Pass Rush, wenn Frank Clark, der ja auch mal raus musste, nicht da ist und Jones auch nicht dabei ist, beziehungsweise mal raus muss, ist er im Grunde genommen nicht mehr existent. Sie haben ja Dee Ford weg, Justin Houston weg. Da ist nicht mehr so viel, was da wirklich für Furore sorgen kann. Und ja, der Rest der Defense ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und da bringt es auch nichts, wenn man dann Safety, ja, heute komme ich nicht auf die Namen, den Honey Badger holt, Tyrann Mathieu. Das ist dann halt so, ja, ganz nett, aber der alleine bringt es halt auch nicht. Das ist so ein bisschen so, wenn du eine schlechte, richtig schlechte O-Line hast, aber dann holst du dir den besten Left Tackle, den es gibt und bezahlst ihm sehr, sehr viel Geld. Es bringt halt nur nichts, weil der Rest ist halt immer noch schlecht. Und
oder du wechselst nur einen Winterreifen aus beim Auto.
Ja, genau. Also das wird auf jeden Fall spannend gegen Houston, das nächste Spiel gegen, Indianapolis kann natürlich happy sein. Mit Jacoby Brissett schaffen sie momentan mehr, vor allen Dingen auch mit den ganzen Verletzten, muss man dazu sagen. Darius Leonard hat nicht gespielt, Malik Hooker. Schaffen sie mehr, als sie sich wahrscheinlich vorher gedacht haben, nachdem Andrew Luck in Rente gegangen ist.
Das ist weird, ne? Ja. Also, wenn du überlegst, ich meine, verlieren gegen die Raiders, aber gewinnen gegen KC. Also.
Ja gut, aber die Raiders haben auch gezeigt in London, was...
Ja gut, das war Chicago, ne?
Im Playoff-Picture, also, sind die Raiders momentan drin. Darfst du nicht vergessen, ne?
Ja, ja. Obwohl, ja, und jetzt haben sie ja auch noch Zay Jones ertradet, ne? Jetzt kann es ja richtig abgehen.
Jetzt kann es richtig abgehen, genau. Du hast den Trade angesprochen. Zay Jones von Buffalo haben sie geholt. Eine Frage noch, Christian. Vermisst du Trent Brown, der großartig spielt, auch weiterhin bei den Raiders? Du hast ja auch gesagt, so vielleicht war er nur so ein bisschen Produkt in New England, aber er hat dazu beigetragen, dass auch, also nicht alleine nur, aber Khalil Mack keinen Sack hatte im London Game und Trent Brown wirklich, ja, weiterhin extrem gut spielt.
Bei den Patriots vermissen, ja, natürlich vermisse ich ihn, weil Isaiah Wynn gerade auf IA ist, ne? Aber grundsätzlich würde ich den Move jetzt nicht kritisieren, dass sie ihn haben ziehen lassen in der Free Agency, gerade für das Geld.
Ja, okay. Wobei es natürlich schon ein herber Rückschlag ist, natürlich durch die Verletzung jetzt von Isaiah Wynn, dem, der in seinem zweiten Jahr ist und nun nicht wirklich spielen konnte. Und Trent Brown da wirklich weitermacht bei den Raiders, das muss man wirklich sagen. Also.
Ja, das war durchaus auch schon eine Frage, die sich im Vorfeld gestellt hat, ob das quasi bei jedem Team reproduzierbar ist, ne? Und das ist ja schon mal ganz gut.
Reproduzierbar, Stichwort, muss man auf jeden Fall sagen, Teddy Bridgewater reproduziert auf jeden Fall das, was Drew Brees ihm da übergeben hat, beziehungsweise den Blueprint. Denn sie gewinnen und gewinnen und gewinnen Und es ist, wie gesagt, immer nur noch diese eine Niederlage gegen die Rams, als Drew Brees verletzungsbedingt raus musste, der jetzt auch schon ganz, ganz, ganz tolle Instagram-Posts mal wieder rausgehauen hat, Drew Brees, in denen er den Ball wieder wirft. Das lässt die Fans in New Orleans hoffen, dass er bald zurückkommt. Er muss sich aber gar nicht so sehr beeilen, denn die Saints haben im Grunde genommen die schwersten Gegner, die sie jetzt in den ersten Wochen hatten, hinter sich. Viele haben gesagt, wenn Teddy Bridgewater 2-3 Spiele gewinnt, wäre das ein Erfolg. Jetzt hat er bisher alle Spiele gewonnen. Abgesehen jetzt, wie gesagt, von dem Spiel, als er rein musste gegen LA. Und ja, die Saints, wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann eben nochmal Drew Brees zurückkommt, vielleicht...
Ja, das not bad. Also vor allen Dingen die Defense der Saints überrascht mich jede Woche irgendwie wieder aus Neuem, sodass ich dann mir doch mal Gedanken machen müsste, ob ich nicht vielleicht ein falsches Bild von ihr habe. Denn... Wie heißt das nochmal so schön? Das ist Definition von Wahnsinn ist, wenn du dasselbe tust und ein unterschiedliches Ergebnis erwartest.
Das kann sein, ja.
Ich glaube, das ist irgendwie so ein Zitat von was Einstein oder so, ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht weiter wichtig. Auf jeden Fall sollte ich mir meinen Stance gegenüber der New Orleans Defense auf jeden Fall doch überdenken. Denn sie schaffen es Woche für Woche weniger Punkte zuzulassen, als die Offense in der Lage ist zu produzieren. Und das ist... ein sehr gutes Rezept, um in der NFL erfolgreich zu sein.
Absolut. Ein Spiel, über das wir auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, kurz, die Green Bay Packers, die gewinnen bei den Dallas Cowboys. Die Cowboys, die ja mit 3-2 jetzt dastehen, die ihre Niederlagen kassiert haben, vor allen Dingen gegen stärkere Teams. Das würde jetzt uns wieder so ein bisschen zu dem Thema zurückbringen, was wir vorher hatten. Sind es die Teams, gegen die du spielst und die einfach zu schlecht sind und das so ein bisschen vertuschen, dass du nämlich gar nicht selber so gut bist? Würde bei den Cowboys jetzt natürlich auch zutreffen, denn zu Hause gegen Green Bay zu verlieren, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und vor allen Dingen, wenn du dir die Stats so ein bisschen anguckst und du siehst irgendwie Aaron Rodgers unter 250 Yards und keinen Touchdown, würde das vorher, vor dem Spiel, hätte mir das vorher dem Spiel jemand gesagt, hätte ich gesagt, okay, dann wird das auf jeden Fall eine klare Niederlage für Green Bay. Aber sie gewinnen dank Aaron Jones, der 4 Touchdowns erläuft. Und die Dallas Cowboys auch, erstaunlicherweise muss ich sagen, den Lauf nicht stoppen können.
Ja, das Spiel ist meines Erachtens ein bisschen sehr unglücklich gelaufen für Dallas, denn die Turnover waren, zumindest 2 waren tief in der Hälfte von Green Bay, sehr unglücklich und wenn das nicht passiert, dann sieht das Spiel auch wieder ganz anders aus, obwohl, naja, es ist auch nicht unbedingt so pretty aussah die ganze Zeit, ne?
Nee.
Ich weiß es nicht, also... Ich bin im Moment ziemlich sauer auf die Cowboys. Also ich fühle mich ein bisschen enttäuscht.
Oh, ja. Dak Prescott fühlt sich auch so ein bisschen, ist bestimmt auch momentan ein bisschen enttäuscht, dass seine Receiver ihm nicht unbedingt so wirklich helfen. Auch wenn Mary Cooper 260 oder 220 Yards hatte, aber zum Beispiel die Interception war natürlich sehr, sehr ärgerlich, die du angesprochen hast. Würde natürlich, hätte das Spiel ganz anders aussehen lassen können. Nichtsdestotrotz Green Bay auch sehr, sehr stark, vor allen Dingen die Defense. Also es ist wirklich interessant, dass bei den guten, wirklich richtig guten Teams momentan, über die wir jetzt gesprochen haben.
Ja, die beiden Smiths.
Ja, Preston und Darius.
Genau, und die schlagen halt richtig ein. Also das ist... wahrscheinlich werden sich viele Green Bay-Fans fragen, warum haben wir es nicht schon früher gemacht, Free Agents anzuheuern, ne?
Ja,
aber allerdings haben wir das, was du angedeutet hast letzte Woche, wir hatten wieder so ein bisschen Backup-Probleme in der Offensive Line bei den Cowboys, ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen problematisch, aber es ist schon grundsätzlich problematisch, dass Dallas im Prinzip gut da drin ist, schwache Teams zu verprügeln, aber gegen starke Teams zu verlieren, ne? Das ist wiederum kein gutes Rezept, um erfolgreich zu sein in der NFL.
Lässt auf jeden Fall nicht für die Offseason schon, doch, für da schon, aber nicht für die Playoffs unbedingt hoffen, beziehungsweise in den Playoffs jetzt dann schwierig, denn da ist es selten so, dass du andere Teams vor die Nase gesetzt bekommst, die du dann, wie du sagst, verdreschen kannst.
Es sei denn in der berühmten Double-Bye-Week, ne, die Patriots jedes Jahr haben.
Das stimmt. Aber ist es nicht interessant auch, wenn man sich jetzt nach 5 Wochen anschaut, die besten Teams, was jetzt den Record angeht oder auch einfach auch die Leistungen angeht, haben auch die besten Defenses in der Liga. Also die New England Patriots natürlich stehen da ganz, ganz oben als das Team mit 5-0. Aber auch San Francisco, das, was wir gestern gesehen haben. Die Green Bay Packers, aber auch Seattle, das sind Teams, die wirklich extrem stark in der Defense sind. In Zeiten, wenn ich mich zurück erinnere, vor anderthalb Monaten haben wir noch gedacht, okay, wird das jetzt eine Saison auch durch die Regeländerungen, in denen wir eigentlich nur noch Spiele sehen, die 45-48 ausgehen, sind es wirklich die Verteidigungslinien, die die Teams momentan nach oben pushen und besser machen als die gegnerischen Teams.
Ja, das ist mir noch zu früh, um das so festzustellen. Grundsätzlich ist es schon ein Trend. Also ich finde halt gerade bei den Saints ist es halt deutlich, denn gut, Teddy Bridgewater hatte jetzt das erste wirklich gute Spiel, fand ich, das er geliefert hat. Aber im Prinzip haben die Saints aufgrund ihrer Defense den Erfolg quasi jetzt gehabt, den sie hatten. Die Patriots, ja. Gut, KC spricht ein bisschen dagegen, die meines Erachtens doch ganz klar noch das zweitbeste Team in der Liga sind im Moment. Also wenn ich jetzt ein Power-Ranking machen müsste, dann würde ich sie auf den zweiten Platz packen. Oder würdest du das anders machen?
Ich glaube einfach von der Art, wie schnell sie Punkte erzielen können, definitiv. Das heißt, aber es ist halt auch immer so eine Frage, gehe ich jetzt von einem einfach nur von einem Spiel aus, vom nächsten Spiel? Bewerte ich nur ein Spiel oder bewerte ich nur die komplette
K.O.-Situation in Playoffs? So strukturiere ich eigentlich immer meine Power-Rankings, meine Gedanken intern.
Also Stand jetzt ist durch die beiden Spiele Kansas City bei mir schon ein bisschen abgerutscht, muss ich sagen. Denn es ist schön und gut, wenn du so viele Punkte immer erzielen kannst. Aber wenn deine Defense nicht in der Lage ist, überhaupt irgendjemanden zu stoppen, dann wird es verdammt schwierig. Und wir haben gesehen, dass sowohl Detroit als auch jetzt Indianapolis, die beide selber ihrerseits nicht unbedingt großartige Defenses haben, plus noch verletzungsbedingt wirklich unerfahrene Spieler hinfahren mussten, haben es geschafft, Kansas City zu stoppen. Und ich weiß, ja, Kansas City vermisst momentan einige Receiver. Sammy Watkins war jetzt auch nicht dabei. Dann gibt es noch den einen, der weiterhin spielen darf, wenn er zurückkommt nach seiner Schulterverletzung. Das sind natürlich nochmal gute Spieler, die zurückkommen. Nichtsdestotrotz, naja, ist es schon bezeichnend, dass sowohl Detroit als auch ja jetzt Indianapolis so sehr die Offense in Schach halten konnte.
Ja, wenn ich KC beschreiben würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, High Risk, High Reward. Also das ist so ein bisschen das Ding, was Kansas City hat. Also ein extrem hoher Ceiling, aber halt auch ein tiefer Boden. Ne? Mhm. Wohingegen jetzt ein Team wie, ach Gott, mein Hals. Mach du mal kurz weiter, ich muss mal kurz mich räuspern.
Ich weiß nur leider nicht, von welchem Team du sprichst. Aber vielleicht überspringen wir dann dieses Thema, denn Christian, du sagst
die ja... Saints hätte ich jetzt angebracht.
Okay. Du sagst ja auch zu Recht, dass es vielleicht noch ein bisschen zu früh ist. Dann können wir vielleicht einfach so zum Ende, zum Abschluss der Episode, es sei denn, du möchtest noch ein Team oder ein Spiel nochmal extra ansprechen oder besprechen oder was dir aufgefallen ist.
Lass mich mal kurz über meinen Zettel schauen.
Sonst,
eigentlich habe ich jetzt erstmal keins mehr. Ist auch schon spät.
Ist auch schon spät, genau. Können wir vielleicht noch kurz, ganz kurz anreißen, dass es auch ein paar Verletzungen gab. Wie gesagt, nicht allzu viele. Wir hatten Kyle Juszczyk angesprochen, als wir über das Spiel der San Francisco 49ers gesprochen haben. Es gibt noch Tony Jefferson, wichtiger Safety der Baltimore Ravens, Starting Strong Safety. Er fällt für die komplette Saison aus mit einem Kreuzbandriss. Und dann hattest du, glaube ich, auch noch ein, zwei Namen, ne, Christian? Also Mason Rudolph ist klar, der Quarterback der Pittsburgh Steelers, hatten wir angesprochen, im Concussion Protocol. Je nachdem, wann der da rauskommt, wissen wir nur nicht.
Ich hätte noch Akeem Hicks anzubieten von den Chicago Bears, der mit einem, ich habe es Gott sei Dank auch nicht gesehen, ausgekugelter Ellenbogen.
Ausgekugelte Schulter-Ellbogen ist so dein Horror, ne?
Ja. Nee, Ellenbogen ist nochmal so anders, weil das ist so völlig gegensätzlich, aber so wie Knie. So, egal. Und James O'Shaughnessy von den Jaguars, der eine erstaunlich gute einen guten Stint bei den Jaguars hat. Und es ist jetzt auch auf IR, ich glaube schon, ne? Auch mit dem Knie, genau. Ja. Das dazu.
Und Jalen Samuels, der einen sehr, sehr guten Job bisher gemacht hat, Running Back der Pittsburgh Steelers.
In der Wildcat.
Genau, Wildcat, auch eine Formation, die es eigentlich nicht mehr geben sollte, weil sie einfach total bescheuert ist. Aber okay, Jalen Samuels, der Running Back der Pittsburgh Steelers hinter Connor, der wirklich einen guten Job bisher gemacht hat, fällt für mindestens einen Monat aus. Ja, Pittsburgh sieht wirklich momentan überhaupt nicht gut aus, wenn man jetzt überlegt, sie haben Josh Dobbs weggetradet, nachdem Big Ben sich verletzt hatte, jetzt Mason Rudolph verletzt. Verletzung, dann dieser sehr, sehr skurrile in meinen Augen Trade für Minka Fitzpatrick, als sie ihren First Rounder abgegeben haben. Also die Dolphins, die klatschen sich, glaube ich, in die Hände bei jeder Niederlage der Pittsburgh Steelers, denn es könnte sein, dass sie wirklich mit zwei Top-5-Picks am Ende dastehen werden.
Das wäre so wie ich bei meinem Madden-Franchise.
Das geht sonst nur am Computer.
Aber da bin ich eigentlich immer traurig, wenn ich nur 4 Picks in den Top 10 habe.
Ja. Du tradest wahrscheinlich immer deine Number One Receiver weg, weil man die nicht braucht, ne?
Ja, du sagst, bei dem Franchise hast du immer, egal welchen Spieler du draftest, er hat einen 4-Jahres-Vertrag und im 4. Jahr wird generell entweder verlängert oder weggetradet. Also niemand geht bei mir in der Free Agency weg, denn es gibt keine Compensatory Picks. Das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn, quasi dann Spielern nicht noch das Letzte dabei rauszuholen. Und ein guter Trick ist auch immer, ein Second-Round-Pick aus diesem Jahr kannst du eigentlich fast immer gegen einen First-Round-Pick im nächsten Jahr tauschen. Also so kannst du dir so ein kleines Vermögen aufbauen.
Das gab es jetzt für alle noch kostenlos dazu, eine kleine Lehrstunde, wie man sein Madden-Franchise aufbaut und erfolgreich werden lässt. Und dann machst du dann immer 10 Jahre nach vorne simulieren, oder?
Nee, das mache ich. Das ist meine Exit-Strategie, wenn ich keinen Bock mehr habe. Dann gucken, wie es dann mein Nachfolger quasi in den Sand setzt.
Ja, sehr gut. Das war's soweit von uns diese Woche. Es wird jetzt eine spannende Woche 6 auch. Vielleicht nicht unbedingt jetzt am übermorgigen Donnerstagnacht, wenn die Giants gegen New England spielen, denn die Giants mit einem Rookie-Quarterbacks gegen Bill Belichick in Foxborough haben eigentlich relativ wenig Chancen, zumal auch noch im Grunde genommen ja die wichtigsten Spieler, Sterling Shepard wahrscheinlich nicht dabei, Saquon Barkley wird nicht spielen und jetzt auch noch Evan Ingram wahrscheinlich nicht dabei sein wird, wird das für die Giants verdammt schwierig. Aber ansonsten gibt's dann am Wochenende natürlich noch ein paar wirklich, wie man so schön sagt, sneaky good games. Philadelphia gegen Minnesota, eins der frühen Spiele.
Wir haben sogar ein 4-Spiele-Fenster diesen Sonntag, bevor wir es vergessen. Denn das London-Spiel fängt schon um...
Stimmt, das fängt um... Das müsste bei uns
15.30 Uhr
sein, genau. Carolina gegen Tampa, auch ein interessantes Spiel, definitiv. Dann Philly, Minnesota ist eins von diesen sneaky good games. Und dann natürlich San Francisco gegen die LA Rams. Das Sunday-Night-Game ist vielleicht, hätte vor der Saison auch niemand gedacht, ein wirklich uninteressantes Spiel geworden. Also nicht uninteressant, aber ein Spiel, das natürlich unter ganz anderen Vorzeichen starten wird. Im, wie Christian uns erklärt hat, Dignity Health Sports Park treffen die Pittsburgh Steelers auf die LA Chargers. Ja, das ist einfach so ein bescheuerter Name. Dignity Health, ich meine, ist irgendwie, naja.
Das ist irgendwie so ein random... Random Sponsor bei Anstoß 3 irgendwie. Da konnte man auch immer.
Okay.
Naja, gut. Schnell weg.
Schnell weg. Wir danken euch. Wir hören uns in der nächsten Woche beim NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.